Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen dieser Sendung: Das Gerichtsverfahren in Miami über die Herausgabe von 52.000 UBS-Kundendaten wird offenbar aufgeschoben. Wir fragen, was das heißt, und wir kommentieren das Problem, das hinter diesem Verfahren liegt. Der seit 6 Monaten von Islamisten in Mali festgehaltene Schweizer ist frei. Wir berichten über den Stand der Erkenntnisse. Immer mehr Länder fordern die Ablösung des Dollars als Leitwährung, zuletzt bei den G8 in L'Aquila. Was würde das bedeuten? Und 4,5 Milliarden Dollar liegen bereit für den Wiederaufbau von Gaza nach dem Krieg. Nur.
Not a single bag of cement has been allowed into Gaza over the past 6 months.
In den letzten 6 Monaten ist noch kein einziger Sack Zement nach Gaza hereingelassen worden, sagt der Chef des Roten Kreuzes dort. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst jetzt Karin Britsch mit dem Nachrichtenüberblick.
Im Streit um UBS-Kundendaten wird ein Gerichtsverfahren zwischen den US-Steuerbehörden und der Großbank offenbar verschoben. Der zuständige Richter in Florida hat einem entsprechenden Antrag der UBS und der US-Behörden stattgegeben, wie die Nachrichtenagentur AWP meldet. Das Verfahren dürfte damit statt morgen Montag erst Anfang August stattfinden. Bis dann werden beide Parteien versuchen, einen außergerichtlichen Vergleich zu schließen. Die UBS, das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement sowie das Außendepartement begrüßen die Bemühungen um Vergleichsverhandlungen. Die US-Behörden verlangen, dass die UBS die Namen von rund 52.000 Kontoinhabern herausgibt, bei denen Steuerhinterziehung vermutet wird. Nach fast 6 Monaten Geiselhaft ist ein 57-jähriger Schweizer im westafrikanischen Mali freigekommen. Laut dem Außendepartement in Bern befindet sich der Mann in ärztlicher Behandlung und soll bald in die Schweiz zurückgebracht werden. Die Schweiz habe kein Lösegeld bezahlt, sagte Markus Bürlin, Leiter des Schweizer Krisenstabs, vor den Medien in Bern. Der malische Präsident habe die Freilassung erwirkt. Der Mann aus dem zürcherischen Atliswil und seine Frau waren im Januar zusammen mit 2 weiteren Touristen im Grenzgebiet von Mali und Niger entführt worden, vermutlich von einer Gruppe, die der Terrororganisation Al-Qaida nahesteht. Die Ehefrau und eine weitere Frau kamen im April frei. Der gewählte neue Chef der Internationalen Atomenergiebehörde will dieser Organisation ein neues Image geben. Die IAEA werde vor allem als Atomwächter wahrgenommen, sagte der japanische Diplomat Yukiya Amano in einem Interview. Die IAEA habe jedoch noch eine zweite Aufgabe, die friedliche Nutzung der Atomenergie und damit die Entwicklung in ärmeren Ländern zu fördern. Amano übernimmt im November sein Amt. Er war vor einer Woche zum Nachfolger des Ägypters El-Baradei bestimmt worden. Der japanische Regierungschef Taro Aso hat einen Rückschlag erlitten. Bei der Wahl des Kommunalparlaments von Tokio hat seine regierende liberaldemokratische Partei LDP deutlich verloren. Stärkste Kraft im lokalen Parlament wurde die Oppositionspartei Demokratische Partei Japans, japanische Fernsehstationen melden. Diese Kommunalwahl gilt als Stimmungsbarometer für die im Herbst geplanten japanischen Parlamentswahlen. Die Opposition hofft, die LDP, die seit mehr als 50 Jahren fast ohne Unterbruch regiert, von der Macht zu verdrängen. Eine Woche nach den schweren Unruhen in der westchinesischen Provinz Xinjiang bleibt die Lage angespannt. In der Hauptstadt Urumqi sorgt ein massives Aufgebot der Polizei für Ruhe. Die Beamten seien vor allem in jene Viertel ausgeschwärmt, in denen Uiguren wohnten, meldet die Agentur Reuters. Der Internetzugang sei blockiert, Telefonverbindungen funktionierten nur zeitweise. Gestern hatten die Behörden erstmals konkrete Zahlen über Opfer genannt. Insgesamt seien 184 Menschen getötet worden. Bei den meisten von ihnen handle es sich um Han-Chinesen. Vertreter der Uiguren zweifeln an der Richtigkeit dieser Zahlen. Sie vermuten, dass die Zahl der Opfer ihrer Volksgruppe viel höher ist. Im zentralafrikanischen Kongo-Brazzaville, ehemals französisch-Kongo, hat die Bevölkerung nur geringes Interesse an der Präsidentenwahl gezeigt. Der Urnengang begann vielerorts mit Verzögerungen, die Beteiligung war nach Angaben internationaler Beobachter schwach. Wahlsieger dürfte der seit fast 30 Jahren regierende Amtsinhaber Sassou Nguesso werden. Die Opposition hatte zu einem Wahlboykott aufgerufen. 6 der 12 Oppositionskandidaten, darunter der aussichtsreichste Kandidat Matthias Zorn, unterstützen den Boykottaufruf. Sie werfen den Behörden Wahlbetrug vor. In der griechischen Hafenstadt Patras haben die Behörden mit Bulldozern ein Flüchtlingslager zerstört. Weil die Bewohner offenbar gewarnt worden waren, stand das Lager weitgehend leer, als die Abriss-Trupps anrückten. Die Polizei brachte nach eigenen Angaben rund 100 Personen in Bussen weg. Die meisten Flüchtlinge stammen aus Afghanistan. Dem FC Basel ist der Start in die Schweizer Fußballmeisterschaft gründlich misslungen, Rito Held.
Basel unterlag dem FC St. Gallen mit 0:2 und zeigte dabei Schwächen beim Erarbeiten von Torchancen, wie auch in der Defensive. Zudem verlor Basel mit Benjamin Huckel auch noch einen seiner Schlüsselspieler mit einer roten Karte nach einer Tätlichkeit. Bellinzona und Xamax trennten sich derweil im anderen Spiel des Tages 1:1 unentschieden. An den Europameisterschaften im Mountainbike hat die Schweiz erneut Gold gewonnen. Ralf Neff war klar der Beste beim Cross-Country. Fünfter wurde Lukas Flückiger, siebter Florian Vogel. Bei den Frauen wurde Katrin Lehmann sechste, Nathalie Schneider siebente. An der Tour de France holte Pierrick Federico bereits den dritten Sieg für Frankreich und dies in der 9. Etappe. Im Gesamten führt weiter Rinaldo Nocentini aus Italien. In der Formel 1 holt Red Bull Renault seinen dritten Doppelsieg in dieser Saison und das hoch überlegen. Zum ersten Mal gewann Mark Webber einen GP in seiner Karriere. Sebastian Vettel wurde in seinem Heimrennen Zweiter. WM-Leader Jenson Button wurde Fünfter. Die BMW Sauber holten trotz neuem Material keine Punkte. 10. Nick Heidfeld, 14. Robert Kubica. Der Schweizer Sebastian Buemi wurde nur 16. Und im Tennis hat Patty Schnieder den ersten Turniersieg des Jahres verpasst. Sie verlor den Finale in Budapest gegen Agnes Schawai mit 6:2, 4:6 und 2:6.
Das Wetter. Auf der alten Nordseite gibt es heute Abend noch einzelne Regentropfen. Morgen hat es zunächst noch Restwolken. Dann setzt sich die Sonne aber durch und es wird heiß mit 26 Grad im Osten und 30 Grad im Westen. Morgen Abend sind in den Bergen einzelne Schauer möglich. Im Tessin ist es trotz einigen Quellwolken ziemlich sonnig und bis 29 Grad heiß. Am Dienstag ist es zunächst ziemlich sonnig, in der zweiten Tageshälfte gibt es erst in den Bergen, später auch im Flachland Gewitter. Auch im Süden ist es am Dienstag gewitterhaft bei 27 bis 32 Grad.
Sie hören nicht von der Zeit auf DRS 2, auf DRS 4 News und auf der DRS Musikwelle. Aufschub. US-Regierung und UBS erhalten offenbar mehr Zeit zum Verhandeln. Was bedeutet das? Und die Schweiz unter Druck. Ein Kommentar zur Tatsache, dass hier erneut eine Grossbank und das Land gemeinsam auf der Sünderbank sitzen. Weiter. Freilassung. Die zweite Schweizer Geisel in Mali ist frei. Die Einzelheiten. Leitwährung. Der US-Dollar müsse abgelöst werden, verlangen immer mehr Länder. Aber was kommt? Und Wiederaufbau. Gaza müsse nach dem Krieg repariert werden, sagten die Geberländer und sie gaben 4,5 Milliarden. Aber das nützt nichts. Echo der Zeit, eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können, auf drs.ch. Seit heute Nachmittag ist wieder Bewegung im Fall US-Regierung gegen die UBS. Der Richter in Miami hat nach einem noch unbestätigten Bericht dem Antrag der beiden Streitparteien auf Aufschub des Verfahrens zugestimmt. Bis Anfang August. Und, zweite Entwicklung, die US-Regierung beantwortete heute Nachmittag die Frage des Richters, welche Zwangsmaßnahmen gegen die UBS sie allenfalls zu ergreifen bereit wäre. Peter Vögele in Washington zuerst zum Aufschub des Verfahrens. Wie sicher ist jetzt diese Information vom Aufschub?
Also offiziell vom Gericht bestätigt ist dies noch nicht, aber man kann davon ausgehen, dass Richter Gold dem Begehren stattgeben wird. Das ist nur noch eine Frage der Zeit.
Und was heißt das? Offenbar wollen die beiden Seiten mehr Zeit für eine Verhandlungslösung. Ist die jetzt wahrscheinlicher?
Die Tatsache, dass beide Seiten gemeinsam diesen Antrag gestellt haben, ist schon ein starkes Indiz dafür, dass eine außergerichtliche Lösung näher gerückt ist. Ein außergerichtlicher Vergleich ist ja auch die sinnvollste Lösung für die Schweiz und die UBS ohnehin, aber auch für die UBS, Entschuldigung, aber auch für die USA. Man will ja nicht, dass die UBS untergeht. Und man weiß ja auch, es gab intensive Verhandlungen in den letzten Wochen. Unter anderem war zweimal eine Schweizer Delegation in Washington.
Es wurde schon intensiv verhandelt, sagen Sie. Mit welchem Ziel sozusagen? Oder wie könnte eine solche Lösung aussehen?
Eine Lösung könnte wie folgt aussehen. Diese umstrittenen 52.000 Konten werden genauer aufgeschlüsselt, ohne dass man die Namen von vornherein preisgibt. Und das ist offenbar auch schon passiert. Also man könnte schauen, wie viel Geld liegt auf den einzelnen Konten, liegen Wertschriften auf den Konten, wie lange existieren diese Konten, sind sie neu zum Zweck der Steuerflucht angelegt worden oder existieren sie über Generationen, sind es zum Beispiel Konten von Verfolgten des Naziregimes. Und wenn man diese Aufschlüsselung gemacht hat, bleiben vielleicht noch einige tausend Konten übrig und die werden dann genauer unter die Lupe genommen. Man schaut, ob man nach dem geltenden Doppelbesteuerungsabkommen das unter Betrug oder Ähnlichem subsumieren kann. Und die Schweiz möchte dann die USA dazu bringen, dann erneut ein Amtshilfegesuch zu stellen, wie das Justizministerin Widmer-Schlumpf kürzlich erwähnt hat. Und dieses Gesuch soll dann etwas schneller beantwortet werden als das letzte. Die Verhandlungen, die jetzt im Gange sind, haben sich deshalb in die Länge gezogen, weil die Amerikaner garantieren wollen, dass die Schweiz einem solchen Gesuch speditiv nachkommen. Und es gibt eine Pressemitteilung des US-Justizministeriums und darin heißt es, dass beide Seiten übereingekommen seien, dass die US-Steuerbehörde IRS eine, Zitat, signifikante Zahl von Kontendaten erhalten werde. Nun geht es also darum, wie extensiv kann man Daten liefern, wie extensiv kann man das Bankgeheimnis auslegen.
Und wie schnell kann das dann laufen? Das ist ja offenbar eines der wichtigen Elemente, dass das speditiv gehen muss nach amerikanischer Ansicht. Und das wird ja auf Schweizer Seite zum Teil massiv bestritten, ob überhaupt ausgeliefert werden darf. Jetzt, die US-Regierung musste gegenüber dem Gericht auch darlegen, welche Maßnahmen sie allenfalls ergreifen würde, wenn verurteilt. Was ist da bekannt geworden?
Also die Deadline war 18 Uhr Schweizer Zeit und die US-Regierung hat diese Deadline eingehalten. Sie hat ein Statement abgegeben. Sie hat gesagt, man werde die geeigneten Maßnahmen ergreifen, um die UBS notfalls zum Einlenken zu zwingen, falls nämlich die UBS verurteilt wird, die Namen herauszugeben und die Schweiz das nicht machen will. Aber die USA haben die Folterwerkzeuge nicht explizit auf den Tisch gelegt. Das heißt, die USA seien im Moment dazu nicht in der Lage, das genauer zu spezifizieren, welches die geeigneten Maßnahmen seien. Vielleicht ist auch das ein Hinweis, dass man sich außergerichtlich näher gekommen ist. Ein einziges Folterwerkzeug haben die USA allerdings erwähnt. Falls nämlich die Daten nicht herausgegeben würden, obwohl ein Urteil das verlangen würde, dann sei auch eine strafrechtliche Verfolgung mit allen Konsequenzen wieder auf dem Tisch. Und eine solche strafrechtliche Verfolgung wurde ja im letzten Februar ausgesetzt gegen eine Zahlung von 780 Millionen Dollar. Also falls die UBS die Daten nicht herausrückt, obwohl sie müsse, dann sind strafrechtliche Verfahren wieder möglich.
Also man winkt mit dem Zaunpfahl, Strafverfahren werden wieder aufgenommen und im Übrigen redet man von massivem Druck, der ausgeübt werden würde. Wie wahrscheinlich ist es denn, Stichwort Druck, dass die USA massive Maßnahmen gegen die UBS ergreifen? Man hört ja immer wieder, das würden sie nicht tun, weil sie einen zweiten Fall Lehman Brothers fürchten, wo man eine große Bank in die Knie hat gehen sehen mit verheerenden Konsequenzen für das ganze System.
Ich glaube, diese Vermutung ist richtig. Bis zum Letzten wollen die USA nicht gehen. Das zeigt die heutige Reaktion der USA. Man will nicht, dass die UBS untergeht, denn die Folgen für die Finanzmärkte wären verheerend. Aber man sollte das nicht unterschätzen.
Besten Dank, Peter Vögeli in Washington. Das Thema wird uns weiter beschäftigen. Egal, ob dieser Prozess morgen beginnt oder jetzt erst einmal nur Vergleichsverhandlungen, es steht wieder eine Schweizer Grossbank vor einem US-Gericht, und zwar unter großem Druck. Es steht viel auf dem Spiel und die Schweiz muss sich wieder rechtfertigen. Das müsste nicht sein, kommentiert DRS-Inlandschef Lukas Schmutz. Man müsste nur manchmal gründlich und vor allem rechtzeitig über die Bücher.
Das Kapitel der Schweizer Geschichte über unsere bewegte Gegenwart wird wohl die Überschrift haben: Das Bankgeheimnis bricht ein. Welche Rolle darin die Auseinandersetzung der amerikanischen Steuerbehörde IRS mit der Großbank UBS spielen wird, ist offen. Doch angesichts des Tempos, in dem das Bankgeheimnis in kurzer Zeit unterspült wurde, scheint klar, dass es in Miami nur um Schadensbegrenzung geht. Sandsäcke vor die Türen der Häuser legen, nachdem der Damm schon gebrochen ist. Mit dem Dammbruch hat die Schweiz nicht gerechnet. Sie ist perplex und ärgert sich über den Bundesrat, der seine Positionen im Wochentakt anpassen muss. Mit einer schlauen Strategie, heißt es von verschiedener Seite, wäre der Dammbruch zu verhindern gewesen. Und zugleich hat sich ein starker Unmut über das Machtgebaren der USA und anderer ausgebreitet. Und so ist eine Gefühlslage entstanden, die an die Zeit erinnert, als die Schweiz wegen der nachrichtenlosen Vermögen aus der Nazizeit ebenfalls unter Druck geraten war. Doch wie damals verdecken die Hilflosigkeit der Politik und das Gefühl der Bedrohung bis jetzt eine kühle Diskussion über ein entscheidendes Element der Geschichte, nämlich über ihre politische und ethische Dimension. Darüber, ob das Anliegen, das Bankgeheimnis zu lüften, im Kern nicht eigentlich legitim ist. Und die Frage zu stellen, ob denn der Bau des Dammes in der Vergangenheit eigentlich dem entsprach, was Rechtsstaat in der Schweiz heißt. Nämlich nicht einfach nur berechenbare Einhaltung von Verfahren und Bestimmungen, sondern der Rechtsstaat als ein Gesamtbau mit einem ethischen Bewusstsein von Gerechtigkeit in der Mitte und dem Willen, dieses der Zeit anzupassen und zu erneuern. Spätestens seit die UBS zugegeben hat, in 300 Fällen Steuerbetrug unterstützt zu haben, verdichtet sich in beklemmender Weise der Verdacht, dass das Schweizer Bankgeheimnis Basis für systematischen Steuerbetrug war und dass damit ein fundamentaler Widerspruch zum Rechtsstaat entstand. Die Erfahrung der Schweiz im Umgang mit den Holocaust-Geldern hat gezeigt, dass es nicht genügt, historische Fehlleistungen unter Druck von außen finanziell abzugelten, sondern dass eine bewusste Auseinandersetzung mit Vergangenheit nötig ist, damit das rechtsstaatliche Bewusstsein sich in der Gegenwart neu orientieren kann. Darum scheint Vergangenheitsbewältigung in diesem Sinn nun auch beim Bankgeheimnis nötig. Sie ist in einem noch tiefer gehenden Interesse der Schweiz als das Auslegen der Sandsäcke in Miami. Es darf mit Blick auf die Zukunft nicht sein, dass der Finanzplatz Schweiz und der Rechtsstaat sich im Widerspruch zueinander befinden. Auch und gerade hier braucht die Politik eine Strategie für die Zukunft. Doch leider ist auch die derzeit noch nirgends erkennbar.
Der Kommentar von DRS-Inlandschef Lukas Schmutz.
Nun ist also auch die letzte Geisel in Mali frei. Der Mann aus dem Kanton Zürich war im Januar zusammen mit seiner Frau und anderen Touristen in der Sahara verschleppt worden. Seine Frau und eine weitere weibliche Geisel waren bereits im Frühling freigelassen worden. Anders ein Brite, der ebenfalls zu der verschleppten Gruppe gehörte, er sei umgebracht worden, meldeten die Entführer im Juni und drohten dem Schweizer mit demselben Schicksal. Auslandredaktorin Brigitte Zink mit Einzelheiten.
Wie oft bei Entführungen dringt über die Umstände, wie es zur Freilassung der Geisel kam, wenig an die Öffentlichkeit. Zwar gab das eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten bekannt, es habe von den malischen Behörden die Bestätigung erhalten, dass der Schweizer frei sei. Genaueres zu den Umständen war aber auch an der Medienorientierung nicht zu vernehmen. Markus Börlin, Leiter des Krisenstabs, sagte nur:
Die Freilassung ist, wie ich bereits gesagt habe, durch den malischen Präsidenten erwirkt worden. Die Schweiz hat weder mit den Entführern verhandelt noch ein Lösegeld bezahlt.
Der 57-jährige Zürcher befinde sich in Obhut der malischen Behörden, sei nach der langen Haft schwach und müde und werde ärztlich betreut. Er komme danach in Obhut der Schweizer Vertretung in Mali und werde baldmöglichst in die Schweiz zurückgeführt. Der Schweizer Tourist war im Januar zusammen mit seiner Frau, einer Deutschen und einem Briten ins Tuareg-Gebiet unterwegs und im Grenzgebiet zwischen Mali und Niger von Entführern verschleppt worden. Im Mai hatte sich dann die maghrebinische Al-Qaida im Internet zu der Entführung bekannt. Sie ist ein nordafrikanischer Zweig der sunnitischen Terrororganisation Al-Qaida, hervorgegangen aus der salafistischen Gruppe für Predigt und Kampf. Die Geiselnehmer forderten Lösegeld und die Freilassung von Gesinnungsgenossen, stellten in der Folge ein Ultimatum und drohten mit der Ermordung der Schweizer Geisel. Bereits zuvor hatten sie angeblich einen Briten vor den Augen des Schweizers enthauptet, weil die Forderungen nicht erfüllt worden waren. Kämpfer dieser islamistischen Organisation verbreiten seit einiger Zeit Angst und Schrecken im Norden Malis. Deswegen hat das EDA immer wieder auf die Entführungen hingewiesen und vor Reisen ins Gebiet gewarnt. Dass trotzdem Touristen ins Gebiet reisen, stößt vor allem bei Afrika-Kennern auf Unverständnis.
Auslandredaktorin Brigitte Zink. Der Dollar als Leitwährung muss überdacht werden oder gleich ersetzt werden, sagte Frankreichs Nicolas Sarkozy am Ende des G8-Treffens in L'Aquila. Das sagten auch die Staatschefs der BRIC-Gruppe einige Wochen zuvor, also Brasilien, Russland, Indien und China. Und dort, bei China, hatte die Diskussion eigentlich begonnen. Peking spricht schon seit einem halben Jahr, zwar sehr vorsichtig, aber auch sehr regelmäßig von diesem Thema, weg vom Dollar als Leitwährung. Markus Mucklin ist unser Mann für Fragen der Weltwirtschaft. Ich fragte ihn, ob der Dollar als die Währung, über welche abgerechnet wird, in welche auch Reserven meist angelegt werden, ausgedient hat.
Nein, das hat er noch nicht und auf einige Jahre hinaus denke ich noch nicht, aber die besten Zeiten hat der Dollar wohl hinter sich.
Gäbe es denn Alternativen zum Dollar als Leitwährung?
Es gibt regionale Alternativen, also in Europa. Der Euro, der hat ja auch weltweit durchaus an Bedeutung gewonnen, auch wenn er nach wie vor klar die Nummer zwei hinter dem Dollar ist. Und dann gibt es jetzt in jüngster Zeit erste Schritte von China aus, dass gewisse Exportgeschäfte und auch Importgeschäfte mit einzelnen Partnerländern in Asien, in Lateinamerika über den Yuan abwickelt. Das kratzt etwas an der Vorherrschaft des Dollar, aber China selber hat gar kein Interesse, dass nun plötzlich der Dollar seine Vormachtstellung total verlieren würde.
Wieso nicht? Sie stellen ihn ja in Frage.
Es wäre ein Schuss ins eigene Bein. Das heißt, China ist ja bekannt inzwischen nicht nur als Überschussland, Exportland, sondern als Land, das eigentlich die Defizite der USA finanziert hat und noch immer finanziert. Die Chinesen haben US-Staatsanleihen im Umfang von knapp 800 Milliarden Dollar. Und wenn nun der Dollar an Wert verlieren würde, an Bedeutung verlieren würde, dann würden natürlich diese Wertpapiere auch viel an Wert einbüßen.
Dann lassen Sie mich umgekehrt fragen, wieso reden denn die Chinesen überhaupt von einer möglichen Ablösung des Dollars?
Sie haben gewissermaßen Angst, was kommt. Das heißt, die USA mit den massiven Defiziten in diesem Jahr alleine mehr als 1000 Milliarden Dollar, das heißt mehr als 10% des Bruttoinlandprodukts in den USA, wird das Defizit betragen. Da fragt man sich natürlich, was bedeutet das für den Dollar mittelfristig? Wie werden die USA diese Schulden zurückzahlen können? Werden sie den Dollar abwerten aus eigenem Interesse, um entweder selber ins Exportgeschäft zu kommen oder eben weniger Schulden zurückzuzahlen, weil die Dollarschulden weniger Wert haben. Und das sind die Ängste, die natürlich die Chinesen sich dann fragen, was kommt danach, müssen wir nicht an einem neuen System bauen.
Also man traut dem Dollar nicht mehr, aber das Vertrauen geht verloren. Ist das auch der Grund für die Kritik beispielsweise Russlands oder Frankreichs?
Russland liegt ähnlich, weil die haben doch auch respektable Reserven in Dollar angelegt, aber es ist gewissermaßen ein kleines China diesbezüglich. Bei Frankreich dürfte die Situation anders sein. Da ist die Position des Präsidenten wohl die, dass er sieht, man ist jetzt am Reparieren des Finanzsystems, aber mittelfristig wird die Weltwirtschaft nur auf ein stabiles Fundament kommen, wenn man eben auch die Währungsverhältnisse anschaut, wenn man die Währungsbeziehungen stabilisiert. Und das heißt, dass man eben auch darüber diskutiert, welchen Stellenwert, welche Stellung der Dollar oder dann eben andere Währungen einnehmen sollen.
Und da komme ich dann wieder zur Frage, gerade nach einem solchen französischen Ansatz, gibt es da eine Alternative? Was würde den Dollar denn ersetzen?
Es wird wohl kein einzelner Ersatz des Dollar. Dazu bräuchte es ja auch eine neue Weltmacht gewissermaßen, die die USA ablösen könnten. Aber das wird ja nicht der Fall sein, sondern wenn schon, wird es regionale Zusammenschlüsse wohl vermehrt geben, nach dem Vorbild der Europäer. Das könnte sich langsam in Asien herausbilden. Es gibt erste Versuche in Lateinamerika. Es ist natürlich noch offen, wie weit diese Versuche gehen werden. Aber das ist so die Entwicklung, die man vorausahnen kann, dass neben dem Dollar andere Währungen eine etwas stärkere Position einnehmen dürften.
Das stellt die Rolle der USA als führende Nation im Wirtschaftsbereich in Frage.
Stellt sie in Frage oder anders gesagt, es wird sie auch beim Währungsthema in Frage stellen, wie es ja auch realwirtschaftlich bereits der Fall ist.
Markus Mucklin. Sechs Monate ist es her, seit die israelische Armee im Gazastreifen Krieg gegen die Hamas geführt hat. Damals wurden tausende Menschen verletzt oder getötet und zehntausende Häuser, aber auch Schulen, Spitäler und erhebliche Flächen Agrarland zerstört. Wiederaufbau und wirtschaftliche Entwicklung im Gazastreifen sei dringend nötig, darin waren sich nach dem Krieg alle einig und spendeten dafür an einer internationalen Geberkonferenz im März 4,5 Milliarden Dollar. Aber heute geht es den Menschen im Gazastreifen trotz dieser enormen Summe schlechter denn je. Ein Beitrag von Karin Wenger und Nicoletta Cimino.
Die Grenzen zum Gazastreifen sind dicht. Und das schon seit 2 Jahren. Damals hatte die Hamas die Macht im Gazastreifen an sich gerissen. Israel reagierte mit der kompletten Abriegelung des schmalen Küstenstreifens von der Außenwelt. Dieser Boykott wurde nie mehr aufgehoben. Auch jetzt nicht, 6 Monate nach Kriegsende. Das sei ein riesiges Problem für die Bevölkerung, sagt Antoine Grand, der Delegationsleiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz im Gazastreifen.
The closure is still very much in place. Imports are very restricted by the Israeli authorities.
Israel behindere den Import von Gütern. Nur noch ein Viertel der Ware gelange heute im Vergleich zur Zeit vor Beginn des Boykotts in den Gazastreifen. Dazu gehören Grundnahrungsmittel und Medikamente. Das, was für den Wiederaufbau am meisten benötigt wird, nämlich Baumaterial, darf jedoch nicht importiert werden.
Not a single bag of cement has been allowed into Gaza over the past 6 months.
Und weil so auch die Zehntausenden von Häusern, die im Krieg zerstört worden waren, nicht wieder aufgebaut werden könnten, nützten auch die 4,5 Milliarden Dollar, die von der internationalen Gebergemeinschaft gesprochen worden war, nicht viel. Die Menschen lebten immer noch in Zelten oder bei Verwandten. Auch die internationalen Organisationen sind von diesem Boykott betroffen. Der Import von medizinischen Geräten und Ersatzteilen sei langwierig und Patienten könnten nur unter größtem bürokratischem Aufwand den Gazastreifen verlassen. Für den Wiederaufbau versuche man jetzt, altes Material oder den Schutt von zerstörten Häusern wiederzuverwerten, sagt Grand. Für den Bau einer dringend benötigten Kläranlage im Süden des Gazastreifens musste das IKRK eine besonders kreative Lösung finden.
What our engineer did was to actually recycle the blocks of the former wall.
Die Ingenieure der Hilfsorganisation hätten die ehemalige Grenzmauer zu Ägypten wiederverwertet und damit die Auffangbecken der Kläranlage gebaut. So waren sie nicht auf Zement angewiesen. Die Mauer war im Januar 2008 von Bewohnern des Gazastreifens gestürmt worden. Zehntausende strömten damals nach Ägypten, um dort einzukaufen. Der Boykott verhindert nicht nur den Wiederaufbau, er hat auch die gesamte Wirtschaft des Gazastreifens zerstört. Exportiert werden darf seit 2 Jahren nichts mehr und Geschäfte mussten reihenweise schließen. Davon kann auch der Palästinenser Mohammed Al-Alami ein Liedchen singen. Seine Familie betreibt seit 20 Jahren in Gaza ein Computergeschäft. Sie importierte Computer aus Israel und anderen Ländern und verkaufte sie im Gazastreifen. Seit 2 Jahren könne er jedoch nichts mehr auf legalem Weg in den Gazastreifen bringen, sagt Al-Alami. Der einzige Weg für Computer und Ersatzteile führe heute nur noch unter der Grenze hindurch, durch die Schmugglertunnels.
We have now the smuggling industry, so we try to utilize those tunnels to bring.
Die Ware, die über Ägypten durch die Tunnels komme, sei zwar teuer und oft von schlechterer Qualität, aber wer heute im Geschäft bleiben und überleben wolle, der habe keine andere Wahl, als mit den Schmugglern zusammenzuarbeiten. Rentabel sei das Geschäft jedoch für ihn nicht mehr. Er lebe von Ersparnissen und seinen 7 Mitarbeitern habe er einem nach dem anderen kündigen müssen. Haben Sie denn wieder eine Arbeit gefunden?
Part of them did find jobs with de facto government or with militias at the front lines.
Einige hätten eine Arbeit bei der Hamas-Regierung oder an der Frontlinie bei den Kampftruppen gefunden. Kein Traumjob, gewiss nicht. Diese Männer hätten alle Karrieren als Computerspezialisten angestrebt, aber wer heute eine Arbeit wolle, um seine Familie zu ernähren, habe eben oft keine andere Wahl. Die Hamas bezahle zwar nur $200 pro Monat, aber das sei besser als gar nichts, sagt der Computerspezialist Mohammed Al-Alami. Der zerstörten Wirtschaft kann jedoch auch die Hamas nicht wieder auf die Beine helfen. Für den wirtschaftlichen Wiederaufbau brauche es nicht mehr Geld, sondern offene Grenzen, sagt das IKRK. Passiert das nicht, wird das noch zu mehr Armut, Wut und Hoffnungslosigkeit führen. Der beste Nährboden für Extremisten.
Der Beitrag von Nicoletta Cimino und Karin Wenger. Das Reich oder Zeit, verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Christian Moser, Mikrofon war Kaspar Selk.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.